Ja, Leute, um den Übergang zu schaffen zu dem, was ich sagen will, wir haben ja auch ein Thema in der Woche. Mir ist aufgefallen, dass in aller Stille in diesem Jahr etwas passiert ist, dessen Ergebnis wir heute hier mitgekriegt haben. Und das ist insofern erstaunlich, weil sich Sandra unbemerkt von der Öffentlichkeit erst zu einem Einmalwiederkehr entwickelt hat und wenn die Woche zu Ende ist, nicht Wiederkehrerin ist. Allerdings nur bezogen, Sandra, auf Dicken. Den Rest werden wir doch noch mal gucken, ob das dann auch noch nachkommt. Ja. Aber Sandra, davon abgesehen, du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Ja. Denk darüber noch mal nach, was du uns da hier so vormachst. Ja, ja, Spaß beiseite. Mein erstes Wort ist ja hier meistens willkommen. Sozusagen der offizielle Teil unserer Begrüßung. Wir müssen uns ja auch hier einfinden und zurechtfinden. Alle Anwesenden sind herzlich begrüßt. Und ich denke auch die, die vielleicht da sind, die wir aber gar nicht sehen. Wir sind eine Woche in einem, ich nenne es mal, intensiven Dammer-Trainingslager. Ich habe neulich mal gesagt, wir sind ja eigentlich Dammer-Aktivisten. Ja? Es gibt ja nicht nur Klimaaktivisten, es gibt ja auch eigentlich Dammer-Aktivisten. Und dazu gehören wir. Und ich wünsche uns entsprechend eine gute, intensive Woche. Wenn ich gut drauf bin, werde ich euch einiges vermutlich ja an Geduld und Aufmerksamkeit abverlangen, aber mir übrigens auch. Also das sind wir im Grunde im selben Boot. Ich erinnere euch auch immer ganz gern daran, dass wir nicht jetzt mit Null anfangen, sondern dass es ja auch Vorkämpfer und Vorstreiter und Wegbegleiter gibt, die nicht mehr da sind. An die wollen wir auch immer mal wieder auch in Dankbarkeit zurückdenken. Sandra hat vorhin schon über die Rotation und Veränderung gesprochen, die regelmäßig hier in dieser Gruppe auftauchen, weil der eine mal nicht kann, der andere keine Lust hat, mal krank ist. Die verschiedenen Gründe kennt ihr alle. Ich will nur sagen, dass wir auch Verluste haben hier. Ich nenne das ruhig Verluste, die sozusagen auf Dauer sind. Erinnern wir uns daran, dass die Ursel Bien das letzte Jahr noch hier da war, ein buddhistisches Urgestein, auf das wir nun auf Dauer verzichten müssen, weil sie keine Reisen mehr macht. Der Ronny hatte sich auch von uns verabschiedet. Die Gründe kenne ich jetzt nicht, aber für ihn war das auch eine Zeit, dass er sagte, das ist jetzt für mich vorbei. Zwei neue möchte ich sozusagen begrüßen, die aber im Grunde gar nicht neu sind. Ja. Der Karl-Heinz war vor 15 Jahren oder so schon mal in Dicken und ist jetzt hier wieder gelandet in der Herbstrunde dabei. Herzlich willkommen. Und der Sven, der ja auch Dicken erfahren ist, ja, nur in dieser Runde heute das erste Mal auch du, sei herzlich willkommen. Dann haben Marion und ich festgestellt, dass wir Jubilare unter uns haben. Zwei Jubilare, Ilse und der Peter. Man kann es kaum glauben. Ich habe die neulich nämlich mal auf dem alten Band gehört. Das war nämlich im Dezember 1980. Da tauchen die das erste Mal auf, Fragen stellend und was man so in so einem Kreis macht. Und wenn man das nachzählt, dann wäre das jetzt das 40. Jahr, dass die beiden hier mit Dicken verbandelt sind. Und ich habe den Eindruck, dass ihr ja jetzt die Dienstältesten seid. Oder meldet sich jemand und sagt, du bist noch vorher gewesen?
Ja, seit 77.
Das darf nicht wahr sein. Ja, dann seid ihr die Nummer zwei, aber insgesamt die drei Kleinodien nennen wir es mal. Wir nennen euch jetzt die drei Kleinodien. Ja? Barbara, 19... Da muss ich mir vorne hinsetzen. Da. Ja. Also, unsere Rekordhalter bleibt uns noch eine Weile erhalten. So, ich hatte eben angedeutet, dass wir auch ein Thema in dieser Woche haben. Und da will ich ein bisschen einführen, damit wir wenigstens für morgen so was wie einen Geschmack von dem Ganzen haben. Falls ihr es nicht mehr in Erinnerung habt, ich habe das Ganze genannt Karma, Gefängnis der Sinnesfreude. Und ich will einfach zur Einstimmung und zur Erinnerung den beschreibenden Text nochmal vorlesen, den ihr alle schon vor fast einem Jahr bekommen habt. Sie haben einen hohen Stellenwert, die sinnlichen Genüsse. Wie viel Zeit und Mühe wenden wir auf, um sie zu bekommen, zu vermehren und zu erhalten? Für viele Menschen sind sie Lebenszweck schlechthin. Andere sehen ihre Begrenztheit und ihr Ungenügen, aber nur wenige erkennen sie als ein selbstgewähltes Gefängnis. Unermüdlich hat der Buddha das Wesen der Welt der Sinneswünsche und Sinnesobjekte aufgeklärt und aufgedeckt. Er hat gezeigt, wie man sich in ihr zurechtfindet, Stolpersteine umgeht und sie schließlich ganz hinter sich lässt, weil es unvergleichlich Besseres gibt. Das ist, wenn ihr so wollt, schlicht das Programm für diese Woche. Das es einfach nur zu entfalten und vielen Details aufzubereiten gilt. Ich will zwei Arten der Besprechung sozusagen miteinander kombinieren. Ich werde zwei Vorträge halten, sozusagen systematische Vorträge, morgen den ersten, der uns mal ein bisschen im Überblick zeigt, was haben wir überhaupt für eine Problemlage, um was geht's, wo klemmt's, wo hakt's, womit müssen wir uns auseinandersetzen. Dann die nächsten 4 Tage werde ich versuchen, entsprechende Lehrreden mit euch zu besprechen, die das eine oder andere eben näher aufzeigt. Und am Ende der Woche, da habe ich immer gern mal so ein Resümee, so ein eingedampftes, was man Quintessenz nehmen oder nennen könnte, dass man weiß nochmal, um was geht es denn eigentlich. Ne? Das ist in etwa das Wochenprogramm. Jetzt ist ein paar Mal schon das Pali-Wort Karma, K, langes A, M, A aufgetaucht. Ich sage das deshalb nochmal, weil mich viele angesprochen hatten zwischenzeitlich, ach, über Karma reden wir. Nein, es gibt da schon verschiedene Sachen, also nicht Karma oder Kamma, sondern Karma bedeutet auf Deutsch, hat schon gesagt, nicht Sinneswünsche, Sinnlichkeit, sinnliches Begehren etc. etc. Damit wir in etwa schon eine Ahnung haben, was damit gemeint ist, will ich das mal in einem Art Gedankenspiel hier erläutern oder einführen. Stellen wir uns mal vor, das sei ein Bus, der in irgendeiner Stadt anhält, da ist so eine Reisegruppe drin und die haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, werden am Marktplatz ausgespuckt, haben eine halbe Stunde Zeit, das zu machen, was sie wollen. So, jetzt beobachten wir die, was die alle machen. Die einen stürzen raus und wollen sich endlich mal wieder bewegen, die wollen die Beine vertreten. Oder sie haben riesigen Hunger und schaufeln schnell was rein. Die anderen merken, sie müssen auf ein stilles Örtchen und gucken, wo ist das. So, die anderen, die stehen vor dem Bus, reden untereinander, nicht, sind lustig und fröhlich beieinander oder reden auch mit Einheimischen. Dann gibt's eine Gruppe, die vielleicht da in das nächste Infobüro stürzt oder in Buchladen, um sich zu erkundigen, was gibt's denn über die Stadt zu erfahren, was haben wir hier für eine Kunst, was gibt's über Geschichte etc. etc. Eine dritte Gruppe mag es geben, die sieht, ach, da drüben ist ja eine Kirche, da gehe ich mal rein, setz mich mal in der Stille hin und komm mal ein bisschen zur Ruhe und kontempliere ein bisschen. Und dann gibt's eine fünfte Gruppe, wovon der eine das nächste Kaffee stürzt und sich ein Latte Macchiato und eine Himbeertorte bestellt. Oder ins nächste Kaufhaus, um zu gucken, was gibt's denn hier für Spezialitäten und welche Mitbringsel könnte ich denn einkaufen für zu Hause. Oder man hört dem Straßenmusikanten zu, der so ein bisschen Tamtam macht. Oder aber, man guckt einfach, dass man die schönsten Dinge dieser Stadt sich anschaut. Wenn man sich das mal so vor dem geistigen Auge vorüberziehen lässt, wird man denken, das sind alles sehr normale Sachen. Das kennt man irgendwo alles. Vielleicht ist bei uns selbst das Mischungsverhältnis ein bisschen anders als beim Nachbar, aber bei all den Dingen wird man sagen, das ist gar nichts Außergewöhnliches, sondern das sind menschliche Bedürfnisse, menschliche Wünsche und Anliegen. Und ich versuche die mal jetzt im Groben einfach zu sortieren um also sehen, was gibt es denn da an grundlegenden Kategorien. Das Erste, was da mir aufgefallen ist, der Mensch hat körperliche Bedürfnisse. Schlicht und einfach körperliche Bedürfnisse, allgemein gesprochen, Ernährung, Kleidung, Schlafen, also Unterkunft, Wohnung und Medizin. Der Mensch hat zweitens soziale Bedürfnisse. Er hat den Drang, mit anderen Menschen umzugehen, zu kommunizieren, vielleicht auch Anerkennung auszusprechen, Anerkennung zu erfahren und. Kennen wir alles. Das Dritte ist, jemand hat geistige Bedürfnisse. Er will sich orientieren, er will wissen, was los ist. Sei das im eigenen Beruf, sei das bei seinem Hobby, sei das, was Politik angeht, Kunst, Religion etc. etc. Und jetzt sind wir bei dem eigentlichen Thema. Eine Gruppe von Bedürfnissen entspricht einfach dem Wunsch, das Leben, die tausend Dinge dieser Welt zu genießen, Vielfalt zu erleben, die Sinne zu füttern mit dem, was es da gibt, einfach Lust am Dasein zu haben. Und das Letztere ist das, was im Pali Kama genannt wird. Sinnen, Wünsche, sinnliches Verlangen, sinnliches Begehren und gleichzeitig die entsprechenden Objekte, die dazu passen. Ein Pali-Wort ist Kama Loka, also die Welt der sinnlichen Genüsse und die Welt der sinnlichen Befriedigung. Und all das, ich sagte schon mal, ist eigentlich etwas, was für Menschen normal ist. Aber wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, wird man schon Unterschiede auch feststellen. Da gibt es eine ganze Kategorie von Menschen, ich glaube, das sind die allermeisten, die sagen, das ist doch selbstverständlich, das gehört nicht nur zum Leben, sondern das ist der Sinn des Lebens, dass man sich Lust verschafft, dass man sich sinnlichen Genuss verschafft, dafür bin ich doch da. Und andere sagen, ja, das stimmt schon, aber man muss doch gucken, dass man wenigstens in bestimmten Bahnen bleibt, dass man da nicht über die Stränge schlägt, dass man weiß, wo ist mein Maß, wo höre ich auf, wo ist es genug. Und da wird man feststellen, dass gerade die Religionen es sind, die sagen, hoppla, Achtung, das ist ein Bereich, das ist ein vermintes Gebiet, da kann man schnell auf die Schnauze fallen, sage ich mal überspitzt, da kann man schnell irgendwo reintreten und merkt dann so spät, hoppla, da ist was schiefgegangen. Und insbesondere der Buddha ist jemand, der hier jede Menge zu sagen hat. Und der nicht nur sagt, Vorsicht, das ist vermintes Gebiet, sondern der noch sehr viel weiter geht und sagt, letztendlich ist all das, was ich jetzt nur angedeutet habe, ein unheilsames Gelände. Das ist eine unheilige, eine heillose, das ist, glaube ich, der beste Ausdruck dafür. Wer in diesem Bereich der sinnlichen Genüsse zu Hause ist, ist in einer heillosen Situation zu Hause. Und ich, der Buddha, zeige euch, wie man da rauskommt. Das ist der Rahmen, in dem wir uns in dieser Woche bewegen. Jetzt kann ich glücklicherweise sagen, dass im Vorfeld meiner Vorbereitungen ich auch ein paar Hinweise gekriegt habe und auf die will ich mal kurz eingehen und gleich Danke sagen an die, die mir diese Hinweise gegeben haben. Das erste ist von René gekommen, der mich an ein Sonett erinnert hat, das William Shakespeare vor rund 400 Jahren gedichtet hat. Und in diesem Sonett ist quasi schon eine Art Gesamtbilanz unseres Themas mit enthalten. Ich hatte damals schon gewusst. Ich lese euch das mal vor. Geübte Wollust ist des Geistes Verschwendung an wüste Schmach. Wollust ist bis zur Tat meineidig, mörderisch, blutig, voll Verblendung, ausschweifend, wild, roh, grausam, voll Verrat. Genossen kaum, verachtet also gleich, sinnlos erjagt und wenn ihr Ziel errungen, sinnlos gehasst, dem giftigen Köder gleich gelegt, um toll zu machen, wenn verschlungen. Toll im Begehren, toll auch im Genuss, gehabt, erlangt, verlangend, ohne Zaum, im Kosten Glück, gekostet Überdruss. Im Anfang Seligkeit, nachher ein Traum. Das weiß die Welt, doch niemand weiß zu meiden den Himmelspfad zu solchen Höllenleiden. Also William war ein Großer. Der hat intuitiv erfasst, was ich vorhin mit heillos genannt habe, also die Situation der unheilen Lebensbedingungen, die dann auftauchen, wenn man in Karma verstrickt ist. Aber was er nicht wusste, was er vor 400 Jahren nicht ahnen konnte, wie explosionsartig sinnliches Begehren bei den Menschen sich noch ausbreitet und wie explosionsartig die Objekte zunehmen, die in unserer Zeit den Sinnesbefriedigungen dienen. Ja. Ich will nur ein paar Beispiele mal zeigen, um klarzumachen, in welcher, ich würde fast sagen, perversen Lebenssituation wir uns heute befinden. Ein Beispiel ist Musik hören. Also Musik hören ist ja schon seit Menschengedenken etwas, was man gern hat. Man lässt sich gern von Klängen inspirieren oder erfreuen. Aber wie sieht es heute aus? Also ein Anbieter, ein großer Anbieter, ich brauche den Namen gar nicht zu nennen, lädt ein Abonnement, bei dem man, wenn man es geschrieben hat, 50 Millionen Songs sich herunterladen kann. Nehmen wir nur mal an, jeder Song hätte 3 Minuten, dann sind es 285 Jahre, die man Tag und Nacht hören könnte oder müsste, bis man einmal durch ist. Und dann weiß man am Ende, was das eigene Lieblingslied ist. Ja, das kann man sich dann anhören. Abgesehen davon, dass nach den 285 Jahren schon wieder 100 Millionen Songs dazugekommen sind. Also ihr seht, in welchen Dimensionen sich die Welt heute bewegt. Zweites Beispiel, gutes Essen. Das ist ja auch ein Herzstück von sinnlichem Genuss heutzutage. Und da habe ich neulich eine interessante Zahl gehört. Da sagte ein Ernährungswissenschaftler, dass in unseren bundesdeutschen Regalen zurzeit 170.000 verschiedene Lebensmittel zu kaufen sind, die nicht nur zur Ernährung dienen, sondern die zu unserer sinnlichen Befriedigung hauptsächlich dienen. Ja, und das Tollste hat mir Manfred zugereicht. Das ist wirklich das Tollste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe 10-mal auf dieses Prospekt geguckt, um das zu glauben, was da drin steht. Das ist die Firma Mai Müsli. Ist ja an sich nicht schlimm, ja. Aber Mai Müsli sagt, ihr könnt bei uns euer individuelles Bio-Müsli zusammenstellen. Und jetzt kommt's. Diese Firma sagt, bei uns gibt es 566 Billiarden Möglichkeiten, euer Müsli zusammenzustellen. Ich habe Marion gebeten, mir mal zu helfen beim Ausrechnen. Und sie hat mir gesagt, du musst 1,55 Billiarden Jahre jeden Tag ein Müsli ausprobieren, bis du weißt, was deins ist, was dir am meisten schmeckt. Also ihr merkt, wir haben ein kleines Problem. Ja. Und das ist das Problem, was der Buddha angeht. Und ich schließe nochmal mit unserem William. Der sagte ja am Schluss, das weiß die Welt, doch niemand weiß zu meiden den Himmelspfad zu solchen Höllenleiden. Und da irrt William. Ja. Er hat die Situation ganz gut beschrieben, aber er kannte die Lehre nicht. Das war sein Pech. Und da sind wir in gewissem Sinne im Vorteil, weil der Buddha durchaus weiß, wie man diesen Himmelspfad zu Höllenleiden vermeiden kann. Und dem dient letztlich unser Seminar. Einmal, um die Lebenssituation, in der wir uns befinden, genauer anzugucken, die Hintergründe, die Bedingungen uns anzuschauen und natürlich auch, 2-3 Tage werden wir uns damit beschäftigen, mit dem Vorgang, mit dem Prozess, uns von diesen Dingen zu lösen, nachdem wir sie einmal, soweit es geht, durchschaut haben. Das wäre das Programm dieser Woche. Ihr wisst, auf was ihr euch eingelassen habt. Und Sabine hat ja vorhin formuliert, da braucht man auch ein bisschen Zeit, um sich darüber auszutauschen. Also ich werde morgens, wie ihr das gewohnt seid, in den Anfangsstunden jeweils sehr konzentriert euch konfrontieren mit den verschiedenen Facetten des Themas. Und wir gucken dann halt im Laufe der weiteren Stunden, wie wir das mit uns zusammen gemeinsam aufbereiten. So, das war jetzt das, was ich als Vorankündigung für diese Woche zu sagen hatte.